miteinander. Ich steige sofort ein mit dem Text. Und zwar lese ich aus Hebräer 13, die Verse 7 bis 9. Hebräer 13, die Verse 7 bis 9. Und wir lesen hier: Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Erstens, schütze dich vor bunten oder vor bunter Lehre. Ich habe gelesen, dass wir uns nicht fortreißen lassen sollen von fremden und verschiedenartigen Lehren. Ich meine, das bedeutet fremd dem Evangelium oder verschieden dem Evangelium. Also falsche Lehre. Und da sollen wir uns nicht fortreißen lassen. Das ist das Anliegen hier des Schreibers des Hebräerbriefs. Und wenn ich euch heute Morgen fragen würde, würdest du gerne dich prägen lassen von falscher Lehre, dann bin ich überzeugt, würdet ihr alle aus einem vollen Hals sagen, nein, natürlich nicht, oder? Ich hoffe das zumindest. Und ja, ich bin auch überzeugt, dass das tief in unserem Herzen auch drin ist, selbstverständlich. Und ich bin froh darüber, dass für uns zum Beispiel einfach schon Klarheit darüber herrscht und dass es wirklich einfach gesetzt ist. Wir wissen, wir haben mit Christus etwas ganz Einzigartiges. Keine andere Weltreligion ist vergleichbar mit Jesus Christus und mit dem, was Gott durch das Christentum hindurch geoffenbart hat. Ist es nicht? Und ich weiß auch, und das denke ich, ist bei uns allen so, dass wir sehr gut unterscheiden können, auch innerhalb von irgendwo noch fernchristlichen Strömungen. Für uns sind christliche Wissenschaft oder die Lehre der Neuapostolen oder die Lehre der Mormonen oder der Zeugen Jehovas nicht etwas, was uns wegreißen kann. Denn wir kennen ihre Lehre zum Teil und wissen auch zum Teil, was eben nicht mit der guten Lehre des Evangeliums übereinstimmt. Wir stehen also gar nicht so schlecht. Und wenn wir die Schrift anschauen, das Neue Testament, und dort lesen, dass es da fremdartige Lehren gibt, um die man damals auch gerungen hat, jüdische Lehren, Reinigungsgebote oder auch Lehren über Stammbäume oder über jüdische Geschichten und Fabeln, heißt es irgendwo, oder hier im Hebräerbrief über Lehre über Essensvorschriften. Oder? Auch da, glaube ich, ist die Gefahr relativ gering für uns, dass wir uns da mitreißen lassen. Wir wissen ja gerade beim Essen, die Bibel sagt ganz klar, alles ist rein dem, der es mit Danksagung nimmt. Oder? So, keine Fragen mehr, was Essen anbelangt. Okay, aber die Frage ist wirklich, stehen wir tatsächlich so gut? Ich bin überzeugt, wir würden uns alle auch sagen, wir würden uns ändern, wenn wir sehen, dass wir falsch stehen. Aber stehen wir tatsächlich so gut? Und meine Antwort ist, es geht. Ich bin Fan von euch als Gemeinde. Echt, eine tolle Gemeinde. Ich könnte es irgendwie gar nie besser treffen. Ich bin ja auch Teil davon, selbstverständlich. Aber es gibt... Aber es gibt im Bereich der Lehre, da gibt es doch einige, denke ich, Unsicherheiten und vielleicht auch einen gewissen Hang zu gewissen Dingen hin. Was meine ich damit? Dieses Wort verschiedenartig, was wir hier hören aus dem Hebräerbrief, bedeutet eigentlich bunt. Und meint auch in diesem Zusammenhang bunt, schillernd. Also etwas, was Anziehung auslösen kann. Und ich bin jetzt seit 5,5 Jahren hier in dieser Region und was mir von Beginn weg aufgefallen ist, und das betrifft die Region, nicht uns als Gemeinde allein, vielleicht zum Teil uns auch, aber was mir hier aufgefallen ist, ist Folgendes. Es gibt sehr viele Menschen, die auf Gesetzlichkeit setzen. Gesetzlichkeit. Und entsprechend gibt es Geschwister, die sich in Gemeinden wie Hof Oberkirch oder die Christusgemeinde Lind oder früher auch die Freie Christengemeinde in Buttikon, die sehr konservativ, sehr gesetzlich vorwärts gegangen sind, die sich dort treffen und getroffen haben. Der Zug ist groß und ich rede noch nicht einmal von den vielen einzelnen kleineren Gruppen, die oft auch sehr konservativ ausgerichtet sind. Gesetzlichkeit. Und ich habe mich gefragt, was ist der Punkt, dass man sich von Gesetzlichkeit angezogen fühlt? Und ich glaube, einer der ersten Gründe ist wirklich das, was auch bereits Martin erwähnt hat in der Einleitung. Man weiß, was richtig und was falsch ist. Es gibt irgendwo Sicherheit. Man weiß, was richtig und was falsch ist. Und wenn man es noch nicht weiß, wird es einem gesagt. Oder? Und dann sieht man das und dann beginnt man darüber zu sprechen und man sagt vielleicht, hey, hast du gesehen, da ist ein Lehrer, der predigt mit Vollmacht. Er weiß, was die Bibel bedeutet. Er weiß, was richtig ist und was falsch ist. Und die Gemeinde, die ist dann überhaupt nicht lau, die ist radikal, die ist auch nicht geistlich tot, das schon gar nicht, sondern sie lebt, da machen sie das Richtige. Und so entsteht dann auch ein Nimbus, so eine Art Heiligenschein, so eine Art Zugkraft, die sich wirklich noch einmal zusätzlich auswirkt. Dort, in jener Gemeinde, bist du richtig. Die kennen das Wort Gottes. Die wissen genau Bescheid. Und das entwickelt noch einmal diese Zugkraft zusätzlich. Und die Menschen gehen. Ja, ganz klar, sie wollen. Wer möchte schon falsch sein? Niemand. Also gehen wir doch dorthin, wo wir richtig sind, oder? Und wahrscheinlich unausgesprochen, aber trotzdem ist das Teil dann von dieser Botschaft, wir sind richtig, die anderen sind falsch. Oder die anderen sind nicht so gut wie wir. Und das ist etwas, was diese Attraktivität von dieser Gesetzlichkeit ausmacht. Und trotzdem bleibt es Gesetzlichkeit. Und es ist nicht Gnade. Vielleicht hast du das gelesen. Die Gemeinde Hof Oberkirch möchte mit der Vergangenheit aufräumen bezüglich Missbrauch. Es geht um solche Dinge. Und es gab auch in der Zeitung einen Bericht über Gläubige, die sich dort getroffen haben früher und die sich jetzt auf dieses Schreiben hin, das diese Gemeinde versandt hat an ihre ehemaligen und Mitglieder, sich getroffen haben auf einer Plattform und die tatsächlich von Missbrauch reden, aber von geistlichem Missbrauch, kein körperlicher Missbrauch und das ist auch schon gut. Aber geistlicher Missbrauch ist auch schwierig und ist auch schlimm. Und der passiert eben gerade, wenn man so genau weiß, was richtig und was falsch ist und das dann auch sagt und auch transportiert und so auch Lasten verteilt. Hey, wenn du das machst, dann bist du richtig, wenn du es nicht machst, bist du falsch. Und das ist etwas, was Menschen verletzen kann. Das ist etwas, was die Seele des Menschen knechtet und beugt. Das ist etwas, was ihm überhaupt nicht gut tut. Auch die Persönlichkeit wird in einen Kasten zu stecken versucht. Und ich wünsche und ich bete, dass diese betroffenen Menschen Gott ganz neu begegnen können. Seine Liebe ganz neu erleben, seine Güte, seine Gnade, sich sättigen können davon. Und dass Jesus innere Heilung schenkt, sie wiederherstellt, ihre Seele aufatmen lässt, sie bildlich gesprochen wieder aufrichtet, ihnen wohltut und Heilung schenkt. Aber auch der Gemeinde, die diesen Weg jetzt versucht unter die Füße zu nehmen, hoffe ich, dass das klappt und gelingt und dass sie Versöhnung nicht nur mit Einzelpersonen, das natürlich zuerst, aber auch im ganzen Gemeindekontext Versöhnung erleben können und dass es ihnen vor allem gelingt, dass sie die Botschaft verändern auch können und weg von Gesetzlichkeit hin zu Gnade. Noch mehr Gnade. Ich bin sicher, sie haben die Gnade nicht außen vor gelassen. Aber noch mehr Gnade, denn das Evangelium ist Gnade. Um das geht es hier. Gnade, das ist entscheidend in so einem Prozess. Und solche Prozesse können gelingen. Wir haben das gesehen oder wir durften das aus der Ferne beobachten. Die Freien Christengemeinde in Buttikon, sie hat vor Jahren so eine Veränderung gemacht und sie ist heute, denke ich, soweit ich das beurteilen kann, ganz gut auch auf dem Weg. Ja, es ist also möglich. Aber da gibt es auch noch die andere Seite von bunt schillernder Lehre, die uns wegziehen kann. Ich möchte das Offenbarung nennen. Und ja, versteht mich bitte nicht falsch. Die Bibel öffnet ganz klar ein Fenster. Der Geist Gottes ist da, um uns zu führen. Der Geist Gottes ist da, um uns zu leiten. Und die Gaben sind da, damit der Leib wachsen kann und damit wir einander dienen können. Hier ist das, also das ist nicht falsch, wenn man Offenbarung bekommt. Das Problem ist immer, wie geht man damit um? Was macht man damit? Und ich glaube, eine der größten Schwierigkeiten ist, dass wir von Beginn weg uns nicht klar sind, dass alleine dadurch, dass ich ein fehlerhafter Mensch bin, die Offenbarung durch mich, auch selbst wenn ich eine klare, sage ich mal, Vision oder einen Eindruck von Gott bekomme, dass diese Offenbarung durch mich auch zu einer falschen Interpretation führen kann. Oder? Als Mensch, der fehlerhaft ist, können Fehler geschehen. Und was uns auch nicht so bewusst ist, ist oft das, dass wenn Gott uns etwas zeigt, dass es zuallererst für uns ist, subjektiv für dich, für mich und nicht alles sofort für jeden einzelnen Menschen auch gilt. Und ja, und dann kann es sein, dass Gott tatsächlich diese Offenbarung schenkt. Und vielleicht, und da beginnt dann eben auch der Zug wieder zu wachsen. Und vielleicht heißt es dann, Gott hat mir gesagt, Gott hat mir gezeigt. Oder es heißt, ich hatte eine Vision. Das ist dann vielleicht die etwas edlere Variante, oder? Ich hatte eine Vision und viele namhafte Propheten haben das geprüft und bestätigt. Und ja, auch immer noch, es kann wirklich stimmen. Aber die Frage ist wirklich, wie gehen wir damit um? Sind solche Dinge geprüft worden? Ordnen wir solche Dinge dem Wort Gottes unter? Und der Lehre, der biblischen, der gesamtbiblischen Lehre, ordnen wir das unter? Das ist so entscheidend wichtig. Denn solche Dinge, sie können einen Zug auslösen. Ich hatte eine Vision. Gott hat mir gezeigt, die Schweiz wird eine Erweckung erleben. Das wäre toll. Also es ist ein Beispiel. Das wäre toll. Aber hast du schon gehört? Gott hat mir auch gezeigt, auch das nur ein Beispiel, Gott hat mir auch gezeigt, wir stehen in der Offenbarung hier und hier und hier und jetzt als nächstes kommt das und das. Werden diese Dinge geprüft? Vor allem, wenn es hier um Offenbarung geht, ist es so wichtig, dass wir das prüfen. Denn gerade in der jetzigen Situation ist es so einfach, dass sich Teile aus der Offenbarung verbinden mit Informationen, die aus dem Umfeld dieser Situation, in der wir stehen, kommen und eine Dynamik auslösen, die dann vielleicht eben auch schwierig wird. Und da drin stehen wir auch ein Stück weit. Auch wir als Gemeinde stehen da drin ein Stück weit. Und es ist nicht so einfach, solche Dinge zu prüfen, weder Offenbarung noch andere Dinge. Ich bin seit 2 Jahren, seit diese Corona-Sache begonnen hat, immer wieder dabei, Clips anzuschauen, Veröffentlichungen zu lesen und zu prüfen und versuchen zu bewerten. Und es ist nicht einfach, weil es oft eben eine Mischung ist. Aber das Problem ist, wenn wir hier auf so einen Zug aufsteigen, dann ist die Möglichkeit da, dass wir auf einmal in einer, sagen wir, Blase uns befinden, wo nur noch diese Informationen kommen, und dann ist vielleicht etwas darunter, was mit Lüge gespickt ist. Und das nehmen wir dann auf. Das wollen wir doch nicht. Ich hatte ein Dokument von einem evangelikalen Pastor gelesen, über 10 Seiten. Und ich habe eigentlich eine gute Meinung von diesem Mann gehabt. Ich kenne ihn nicht persönlich und ja, ich möchte auch jetzt nicht urteilen. Aber dieses Dokument, ich habe das gelesen und bereits die medizinischen Fakten, die er gebraucht, um sein Ziel und seine Aussage zu untermauern, ist einfach nur nicht wahr. Einfach Lüge. Und von Gläubigen würde ich erwarten, dass sie da besser prüfen. Und dann wurde dieses Dokument auch noch versandt. Oder? Und so etwas wollen wir nicht. Wir wollen der Lüge nicht glauben. Und wenn Lüge da drin ist, egal auf welcher Seite, wenn Lüge da drin ist, dann sind wir nicht da drin. Denn wir haben Jesus. Er will uns führen. Und ja, Jesus ist die Wahrheit. Lüge hat keinen Platz. Okay? Zweitens, gewinne an Festigkeit. Die Frage ist natürlich jetzt, ob es etwas gibt, was uns hier von dieser Faszination von bunter Lehre auch bewahren oder schützen kann. Und natürlich können wir hier sagen, die richtige Lehre. Oder natürlich können wir hier sagen, die Bibel. Ja klar, die Bibel ist die Wahrheit, das müssen wir nicht diskutieren. Die Frage ist, wie interpretieren wir auch die Schrift? Das ist auch eine Frage, die wir hier stellen müssen. Und vielleicht hilft es auch, wenn wir einfach einen Blick zurückwerfen können und uns bewusst machen, wie das damals war, als der Hebräerbrief geschrieben worden ist. 64 oder 65 nach Christus, das ist ungefähr die Größenordnung, da wurde der Hebräerbrief geschrieben. Diese Gemeinden damals, zu jener Zeit, sie hatten keine Bibel. Schon gar nicht die, die wir hier heute haben. Sie hatten dieses wichtige, wertvolle Buch nicht. Sie hatten vielleicht 1 oder 2 Briefe, die sie irgendwo abgeschrieben oder selber von einem Apostel bekommen haben. Das hatten sie vielleicht. Vielleicht hatte eine Gemeinde oder mehrere Gemeinden auch, es gab damals viele kleine Gemeinden, hatten auch Teile aus dem Alten Testament. Und sie haben das natürlich gesammelt. Aber die Lehre, die sie bekommen haben, die ist auf einem ganz anderen Weg gekommen. Nämlich, so wie es Martin gesagt hat, hauptsächlich durch Leiter, durch Lehrer. Und das ist ausgegangen von den Aposteln. Und die Aposteln, sie hatten, wir sehen das bei Paulus sehr gut, übrigens, alle Aposteln waren auf Missionsreise ab 42 nach Christus. Und Paulus ist dann auf seine erste Missionsreise gestartet, 47 ungefähr. Und sie hatten, das sehen wir bei Paulus, immer Leute, die sie mit ins Team nahmen. Wir kennen Timotheus, wir kennen Titus, Apollos, Barnabas, wir kennen Lukas und so weiter. Da gibt es eine ganze Anzahl. Und sie haben ihre Lehre diesen zweiter Generation weitergegeben. Und diese zweite Generation, auch Reisende, oft alleine oder im Auftrag von irgendwelchen Aposteln unterwegs, haben Gemeinden gegründet, haben Gemeinden gelehrt, haben sie gestärkt, haben sie aufgebaut. So hat das funktioniert. Wir sehen das noch im Detail jetzt mit Paulus an. 1. Timotheus 1, Vers 11. Dort sagt Paulus zu Timotheus: Korrigiere die falschen Lehre und lehre das, was du von mir empfangen hast, denn das ist das Evangelium. Und im Kapitel 4, Vers 6 fährt er weiter und sagt: Dies sage den Gläubigen, sie sollen es hören, diese Lehre. Paulus selber, er sagt uns im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 12 ist es, denke ich: Ich habe das Evangelium empfangen durch Offenbarung. So ist er also zu seiner Lehre, zum Evangelium gekommen. Aber er sagt im Kapitel 2, Vers 2 auch vom Galaterbrief: Und ich bin nach Jerusalem gegangen und habe mit den Aposteln gesprochen und habe ihnen mein Evangelium vorgelegt und gezeigt und gefragt, stimmt das? Und sie haben es bestätigt und deshalb lehre ich es. So ist die Lehre gekommen, also so eine Art Übermittlungskette. Und so ist sie in die Gemeinden gelangt. Und so wurde auch unter solchen Kriterien, wurde auch die Bibel letztendlich zusammengestellt. Und 367 nach Christus, also eine ganze Zeit später, haben wir heute die allererste Überlieferung, also die allererste Liste überliefert, die die Bibel in ihrem gesamten Inhalt, so wie wir sie heute haben, aufzeigt. Und heute profitieren wir natürlich aus diesem großen Schatz von all den Jahrhunderten von Theologen. Und ja, eine theologische Ausbildung ist schon auch wichtig. Sie hilft auch zu sehen, um was es effektiv geht. Und so wird die richtige Lehre natürlich aus dem Wort Gottes, durch die Leitung des Heiligen Geistes und durch die Leiter eben auch in die Gemeinde kommen. Der Echtheitstest für die Leiter ist aber nicht, ob sie die richtige Lehre haben. Das ist wichtig. Der Echtheitstest, den der Hebräerbriefschreiber hier aufführt, ist: Schaut die Leiter an. Und jetzt wird es mir komisch. Und seht ihren Wandel. Und zwar nicht ihren Wandel der Lehre, sondern ihren Wandel des Glaubens. Schaut, wie die Leiter ihren Glauben leben, wie sie handeln und wie sie ihre Haltung auch ausgerichtet ist auf ihren Glauben. Und ahmt sie nach, vorausgesetzt, es ist gut. Bitte, vorausgesetzt, es ist gut. Dieses Nachahmen ist das Wort, das wir heute im Pantomime finden, also Mime. Kopieren, wirklich kopieren, nachahmen, auch machen. Glaubensschritte, Glaubenshaltungen auch ins Leben hineinnehmen und leben. Das ist der Echtheitstest. Und hier die Frage, noch einmal, denke ich auch ganz wichtig, um das Fundament zu stärken. Weißt du, wie dein Lieblingstheologe aus Amerika seinen Glauben lebt? Oder weißt du, wie dein Lieblings-YouTuber das lebt, was er über den Bildschirm weitergibt? Natürlich ist die Lehre wichtig, keine Frage. Aber das Christentum hat einen absoluten Höhepunkt der Lehre. Und das ist Christus. Auf das, was wir heute zugehen, Advent, Jesus kommt Um das geht es. Das ganze Alte Testament, es geht auf Christus zu. Es zeigt auf Jesus. Der Heilsweg wird geoffenbart, immer mehr Richtung Christus. Offenbarung passiert Richtung Christus. Nirgendwo sonst hin. Alles zeigt dahin zum Kreuz. Und das Neue Testament, es geht vom Kreuz weg, zeitlich gesehen. Aber es zeigt zurück und sagt, weil das passiert ist, deshalb, und das ist geschehen, weil Christus am Kreuz gestorben hat, und du kannst das und gerettet werden und so weiter. Und es gibt einen ganz, ganz kleiner Teil, der verhältnismäßig noch weiter zeigt und sagt, und Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Freu dich darauf. Aber das ist der Hauptpunkt. Und Lehre, christliche Lehre, sie geht auf diesen Punkt zu. Sie geht auf Christus, das Zentrum, zu und auf das Kreuz und kommt von dort her und verbreitet sich auch so. Das ist das Zentrum, um das geht es im Evangelium. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Und das heißt, wir verkündigen die gute Botschaft. Jesus Christus, Gottes Sohn, er wurde Mensch. Er ist gestorben am Kreuz, um die Sünden aller Menschen zu bezahlen. Und er wurde begraben und er ist vom Tod auferstanden und er wurde gesehen von mehr als 500 Zeugen. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel. Und dort sitzt er zu Rechten auf dem Thron Gottes. Und Jesus hat das für uns gemacht, für jeden Einzelnen von uns. Vers 8, um das geht es. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Um das geht es. Und deshalb verkündigen wir, dass Jesus noch heute rettet. Wir verkündigen, dass Jesus noch heute innere Heilung schenkt. Wir verkündigen, dass er Ketten sprengt, die Menschen gefangen nehmen. Wir verkündigen, dass er der Sieger ist. Und wir verkündigen, dass er auch heilen kann. Er ist derselbe. Und Gott hat das zum Zentrum gemacht, weil es eben umgekehrt zum Gesetz oder zur Gesetzlichkeit läuft. Die Gesetzlichkeit sagt, wenn du das tust, wirst du Gott dienen. Oder wenn du das nicht tust, wirst du Gott dienen. Und hier heißt es, Gott kommt und er macht für uns. Er ist es, der uns dient. Und das ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Er begegnet uns auf dieser Ebene. Er schenkt uns alles. Er schenkt uns, was wir brauchen. Er schenkt uns Befreiung, Rettung und Heilung. So begegnet uns unser Gott. Und nicht anders. Das ist genau umgekehrt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben aus Gnade leben. Immer wieder diese Vergebung von Gott in Anspruch auch nehmen. Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Gnade oder aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade, Geschenk um Geschenk um Geschenk. Und dass wir gesättigt sind von seiner Liebe. Gesättigt sind von der Begegnung mit ihm. Und um das geht es. Es geht um Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir das tun müssen, um Gott begegnen zu können, sondern wir sollen ihm begegnen, möglichst nahe bei ihm sein, mit ihm die Beziehung leben und mit ihm vorwärts gehen. Und jetzt sind wir wieder bei der Lehre. 1. Timotheus 1, halt, hier muss ich schauen. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel jeder Lehre ist Liebe. Liebe, wieder Beziehung. Liebe ist Beziehung. So haben wir das Zentrum. Und jetzt werden wir gefestigt, wie es Hebräer 13, Vers 9 sagt, dadurch, dass wir Gottes Gnade erleben. So wird unser Herz gefestigt, so wird unser Herz stark. Es ist nicht primär die richtige Lehre, sondern das Erleben, dass Gott sich dir und mir zuwendet und uns beschenkt. Und dass wir dann sehen, das stimmt ja, so sagt es die Bibel eben auch, oder? Genau so. Drittens, Jesus möchte seine Gemeinde bauen. Als Einzelpersonen und auch als Gemeinde ist es in der jetzigen Situation nicht so einfach. Ich glaube, das erleben wir alle, sei es beruflich, dass wir tangiert sind oder in unserer Freizeit oder wo auch immer. Es ist nicht so einfach, überhaupt durchzublicken. Martin hat das wunderbar gesagt, diese Informationsflut ist gewaltig. Und dann den Weg zu gehen oder einen Weg zu gehen und auch diesen Lehren mit ihrer bunt schillernder Kraft auszuweichen oder respektive sie außen vor zu lassen. Aber nochmals, als Gläubige machen wir uns nicht zu Komplizen von Lüge oder auch von Manipulation, egal woher sie kommt. Und wenn wir da stehen und nicht wissen, wie wir weitergehen sollen, vielleicht hilft uns noch einmal ein Blick zurück zur ersten Gemeinde. Im Jahr 62 nach Christus war Jerusalem aufgebracht. Die Juden, sie haben sich aufgemacht gegen die Gemeinde, die dort gelebt hat. Sie haben Jakobus, den Leiter der Gemeinde, gesteinigt. Aber die Atmosphäre war so oder so brodelnd. Zeloten, jüdische Widerstandskämpfer, haben sich gesammelt, in verschiedenen Gruppen organisiert und haben ein paar Jahre später den Aufstand losgebrochen. 66 nach Christus, Aufstand gegen die Besatzungsmacht Rom. Und die Römer sind gekommen. Und als sie 69 nach Christus in Jerusalem oder in Israel einmarschiert sind und dann begonnen haben, Jerusalem einzuschließen und zu belagern, haben sie die Zelotengruppen dabei gefunden, wie sie sich gegenseitig bekämpft haben. Gegenseitig, oder? Und dann Jerusalem wurde belagert, ist gefallen. Was hat die Gemeinde gemacht? Sie hat sich rausgehalten. Sie hat sich allen Anwerbungen, aller Gewalt oder angedrohter Gewalt hat sie sich nicht gestellt und hat dann festgehalten am Wort von Jesus. Wer das Schwert in die Hand nimmt, wird durch das Schwert fallen. Und sie haben Frieden versucht zu bewahren, haben sich vielleicht durchgeschlängelt durch die verschiedenen Anwerbungstaktiken der zelotischen Gruppen, das weiß man nicht so genau. Sie haben sich aber auch nicht auf die Seite der Römer geschlagen, haben sie nicht. Obwohl die Römer ihnen vielleicht auch mehr Schutz geben hätten können. Und dann 68 oder 69 irgendwo, vielleicht auch schon 67 vor Christus, haben sie ein weiteres Wort umgesetzt, das Jesus gesprochen hat. Er hat nämlich gesagt, wenn ihr seht den Gräuel der Verwüstung stehen, wo er nicht stehen soll, dann flieht in die Berge. Und sie haben realisiert, das gilt für jetzt in dieser Zeit. Und bevor die Römer einmarschiert sind und Jerusalem eingeschlossen haben, ist die ganze Gemeinde ausgezogen aus Jerusalem und hat sich auf den Weg gemacht über den Jordan nach Jordanien und hat dort in einer Stadt namens Pella sich neu niedergelassen. Sie sind weg und sind so dieser Zeit, die wirklich schlimm war, der Belagerung entkommen. Sie haben einen anderen Weg gewählt, einen dritten. Und vielleicht ist das auch unsere Art, wie wir mit dieser Zeit umgehen sollen. Und er beginnt damit, dass wir sagen und wir halten, was Jesus uns gesagt hat. Und ich möchte hier noch einmal, und ich wiederhole mich hier halt einfach jetzt wieder, Einheit betonen. Jesus möchte, dass wir eins sind. Und gerade dort, wo wir in verschiedenen Sachen verschiedene Meinungen haben, wenn es nicht um das Kreuz geht, wenn es nicht um Jesus und die Erlösung geht, dann ist es so wichtig, dass wir einander in Achtung und in Liebe zuvorkommend begegnen und schätzen, wie wir sind. Und die Einheit durch Christus auch bewahren und sagen, in der Einheit ist auch der Segen Gottes. Und ich bin so dankbar, dass uns das als Gemeinde bis jetzt auch so gut gelungen ist. Die Bibel sagt, ein weiteres Wort, das wir hier haben, Epheser 4, 4 bis 6. Denn wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib und wir haben einen Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allem und durch alle und in allen ist. Gott macht uns eins und wir dürfen diese Einheit bewahren. Und wenn wir den Blick wechseln und mal versuchen zu sehen, was ist denn von Gott her das Problem in dieser Zeit? Dann sehen wir, dass sich dieses Problem kaum geändert hat. Es ist noch dasselbe wie damals zur Zeit von Jeremias Gotthelf. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon vergessen, dass noch ein Filmausschnitt kommen wird. Er kommt jetzt.
Lasst uns fröhlich sein. Habt ihr es nicht gehört? So steht es in der Bibel. Ich frage so an dem Zeug nicht ein Partyquil oder noch. Heute sagt es mir nicht mehr so dumm und glaubt alles. Ihr werdet es noch erleben, dass das Zeug ganz aus der Mode kommt.
Bis heute habe ich nur gehört sagen, es gäbe Leute, die da reden. Jetzt bin ich einmal dabei. Der Müller wird so noch anders kommen. Hier oder innen für. Ich habe einmal ein Bettlerkind gesehen. In einem dünnen Kleidchen, mitten im Winter. Das Kind ist vor einer Tür gestanden und hat gejammert. Man soll es der Gottes Willen einlassen. Es müsse sonst erfrieren. Und du hast es geheissen, pack dich fort. Gerade so wird es dir dann sein, wenn du einmal an der Tür da oben anklopfst. Und von innen vor tönt es dann, ich kenne dich nicht.
Ich sehe schon. Kluge Büri versteht sich auch aufs Predigen. Und wenn der unseren Pfarrer einmal abgibt, könnte ja der Mensch sein auf Kanzeln. Das wäre nicht ungebig. Und noch eben wohl auf ihm. Lasst uns fröhlich sein. Habt ihr es nicht gehört?
Gottes Anliegen ist dasselbe. Es schmerzt ihn, wenn Menschen verloren gehen. Es schmerzt ihn, es tut ihm zutiefst im Innersten weh, wenn es Menschen gibt, die diese Rettung nicht annehmen oder nicht annehmen wollen. Es ist keinesfalls in seinem Sinn, irgendwann zu sagen, ich kenne dich nicht. Das möchte er nicht. Er möchte, dass jede einzelne Person zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen kann und gerettet werden wird. Um das geht es ihm. Das ist sein Anliegen. Und das Problem, das er sieht, ist, dass die Menschen von ihm getrennt sind. Um das geht es. Johannes 16, Vers 9 sagt, der Geist Gottes wird überführen von Sünde. Und zwar von der Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Ich denke, damit ist die Sünde sehr gut zusammengefasst. Nicht glauben an Jesus Christus ist Sünde und macht die Beziehung mit Gott nicht möglich. Und das braucht die Welt heute. Und ich habe viele Diskussionen auch erlebt, wo emotional mitgegangen wird zum Thema Corona. Leidenschaftlich. Und ich wünsche mir, wir könnten diese Leidenschaft kanalisieren, umlenken. Wieder hin zu dem Thema, was Gott wichtig ist. wo Gottes Leidenschaft steckt, nämlich für die Menschen. Und wo Jesus Christus dafür gelitten hat, am Kreuz, damit wir gerettet werden können. Und ja, wir müssen den Weg finden. Wir dürfen intelligent und auf eine gute Art auf Menschen zu. Aber ich bin auch überzeugt, dass heute noch mehr Menschen auf der Suche sind nach ewigen Werten als noch vor einem Jahr. Und dass die Menschheit offener geworden ist. Und lasst uns nicht beirren. Jesus hat gesagt, es werden Seuchen da sein. Jetzt sind sie halt wirklich da. Lasst uns damit umgehen und das Zentrum zum Zentrum behalten. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden wird. Und so Gott will, und das hoffe ich natürlich, gelingt es auch, dass wir hier gemeinsam weiter wachsen können als Gemeinde. Und dass wir stärker werden können. Denn dann, und ich sehe im Moment keinen einzigen Anlass, hier wegzugehen und zu fliehen, wie das die erste Gemeinde gemacht hat in Jerusalem. Diese Zeit ist für mich noch nicht da. Aber jetzt ist die Zeit, dass wir Gemeinde bauen dürfen und Gemeinde bauen können. Und wenn das gelingt und Gott weiter Gnade schenkt, kann es auch sein, dass es gelingt und er Türen öffnet für uns, dass Einfluss in die Gesellschaft geschehen kann und mit dem Wachsen der Gemeinde auch der Einfluss wachsen darf. Und ja, vielleicht, wenn Gott noch einmal, wir leben nur aus Gnade, Gnade schenkt, dann gelingt es vielleicht auch gewisse Fundamente, die jetzt so wegbrechen, christliche Fundamente, wieder in unsere Gesellschaft reinzubringen. Wenn Gott Gnade schenkt. Aber von Gnade leben wir. Und wir wissen, was sein Wort sagt. Und sein Wort sagt, Matthäus 16, Vers 18, Jesus spricht, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden.